Jetzt ist es tiefste Nacht für unsere Mädchen, die gerade von einer überlangen Nachtfahrt zurückgekommen sind von ihrer Freizeit. Wir freuen uns, dass sie da sind. Ich habe sie ins Bett schicken wollen, aber sie wollten unbedingt hier noch ausharren im Gottesdienst. Wir heißen sie herzlich willkommen und danken Gott, dass alles gut ging, auch auf der jungen Freizeit in Spanien, dass alle wieder wohlbehalten da sind, dass auch das Ferienwaldheim ohne großen Unfall durchgeführt werden kann. Und so gibt es am Morgen eines solchen Sonntags auch in Ihrem Leben viel Grund zum Danken. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Wir wollen das Lied singen, 345, das anknüpft an den Morgensegen Luthers, an die Bewahrung Gottes von allen Seiten. 345, wir singen die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Du großer, ewiger Gott, unser lieber himmlischer Vater, wir können dir nur danken für all deine große Güte und Liebe. Du hast uns in den zurückliegenden Stunden und Tagen und Wochen geleitet und uns überschüttet mit Gutem. Du warst immer da, auch wo wir uns von dir vergessen glaubten oder wo wir klagten und jammerten, auch wo wir gegen dich sündigten. Es ist uns leid, lieber Herr. Wir wollen an diesem Morgen geistlich auferstehen. Wir wollen das neue Leben mit dir ergreifen und in Freuden wirken in deiner Gegenwart. Gib uns den freien Blick auf dich, dass wir in festem Vertrauen unseren Weg gehen können. Und wir wollen jetzt besonders auch für die unter uns bitten, die belastet und müde und traurig und verzagt und schwermütig sind, du kannst ihr Herz erreichen. Und du kannst ihnen den Blick auf deine Liebe ganz groß machen. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles bringen, was uns bewegt. Wir danken dir, dass du uns hörst nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen. Wir hören von Familie Schäfer ein Stück von Telemann. Und nun lesen wir aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, von Vers 12 bis Vers 16. In den ausgelegten Bibeln ist das Seite 236 im Neuen Testament. Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Das umschreibt man gern mit einem Fremdwort, die Dynamik des Glaubens. Immer vorwärts drängend, immer mehr, nie Stillstand. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist. Und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Wir hören nochmal ein Stück von Telemann. Was will denn Paulus ergreifen? Was hat er denn immer noch nicht ausreichend gepackt? Die Kraft der Auferstehung Jesu. Und deshalb singen wir miteinander aus unserem Liedheft, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, 820. Das ist so schön, wenn man sich freuen kann in der Liebe Gottes an seiner Gegenwart und Nähe. Man will vielmehr noch drinstehen, auch in dieser großen Freude, so dass es bei uns im Leben aus allen Knopflöchern herausleuchten kann. Und nun singen wir noch das Lied 270. Da muss ich Ihnen was dazu vorher sagen. Sie wissen, ich erinnere Sie immer gerne auch an solche Gestalten. War ein merkwürdiger Sonderling, der Gerhard Terstegen. Wenn Sie mal nach Mülheim an der Ruhr kommen, da steht direkt gegenüber von der Petrikirche das Terstegenhaus. Und da hat er drin gewohnt. In den 20 Jahren, wo er dort gewohnt hat, dieser fromme Mann, hat er nicht einmal die Petrikirche betreten. Vielleicht verstehen das manche von ihm, er hat sich so oft geärgert über die Verkündigung. Er sagt, ich möchte es wohl aushalten, wenn mich der Prediger nicht gar zu sehr ermüdet oder ärgert. Was war das für ein Sonderling? Er war Kaufmann, wider seinen Willen von seiner Mutter gezwungen worden, obwohl er ein Genie war im Sprachelernen. Und dann hat er gemerkt, das wird nichts mit dem Kaufmannsberuf. Er hat die Lehre fertig gemacht und dann ging er in die Stille als Bandwirker, hat so Fäden gesponnen und wollte allein sein. Kein Mensch in langer Zeit hat so konsequent Gott gesucht wie Gerhard Herstehen. Er hat dann eine Liebe gehabt zu Gläubigen aus der katholischen Kirche, von den sogenannten Separatisten, die sich abgespalten haben. Deshalb hat man viel Böses gegen Gerhard Herstegen gesagt. Man hat ihm schließlich Versammlungsverbot erteilt. Aber Sie wissen, was Gerhard Herstegen durch seine Lieder gegeben hat. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten, wie die zarten Blumen willig sich entfalten. Also die herrlichen Lieder, doch Anbetung der Gegenwart Gottes hat er in die Christenheit hineingebracht. Und deshalb sind die Menschen in Scharen zu ihm gelaufen, in die Versammlungen. Und dieses Lied 270, das würde ich jetzt gerne ganz mit Ihnen singen. Weil da Gerhard Herstegen sagt, alles, was ich im Glauben suche, ist gebündelt in der Herrlichkeit Christi. Den muss ich erkennen. Und darin wird man satt und findet volle Befriedigung. Und die letzte Erfüllung des Lebens, ihn muss man suchen. 270, wir singen alle 5 Verse. Wir sprechen heute von den Sehnsüchten. Da gibt es ja so ungestillte Sehnsüchte in unserem Leben, die uns terrorisieren und tyrannisieren. Und wie die zum Frieden kommen, das hat Ter Stegen schon beschrieben. Jetzt, ich habe 3 Wochen Zeit gehabt im Urlaub, immer wieder über diesen Abschnitt zu meditieren, und ich war verzagt. Warum? Weil, was man hier predigt, hat ja nur einen Sinn, soweit ich Ihnen das Wort Gottes selber ins Herz pflanzen kann. Alle anderen Gedanken haben ja keine Tragkraft. Ich will ja das Wort Gottes Ihnen lieb machen. Und in unserem Abschnitt sind 14 Befehle. Es gibt doch so eine Wette 6 aus wie 49 oder sowas. Das ist noch leichter, weil man es auswählen kann. Ich habe immer gedacht, ich ziehe 3 Befehle raus und so. Habe es dann schließlich doch probiert und wollte Ihnen keine so fordernde Predigt halten. Jetzt lese ich mal den Abschnitt 1. Thessalonicher 5 von Vers 14 bis Vers 24. 1. Thessalonicher 5, Vers 14 bis 24, Seite 245 im Neuen Testament. Wird so geschickt, wenn wir die gleichen Bibeln ausgelegt haben, nur wenn Sie die eigenen mitbringen, müssen Sie sich noch orientieren. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Das wäre schon ein füllender Abschnitt. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Und besonders schön sind jetzt die nächsten Befehle. Seid allezeit fröhlich, also ohne Ausnahme, allezeit, uneingeschränkt. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar, wenn es euch gut geht. Nein, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das gibt es ganz selten in der Schrift, dass so klar drin steht, was Gott durch Christus an uns schaffen will. Dass wir dankbare, fröhliche, betende Menschen sind. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meide das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Ja, vielleicht haben Sie jetzt auch schöne Urlaubserinnerungen, Urlaubseindrücke. Was mir jetzt noch von den schönen Urlaubseindrücken bleibt, Sie werden es nicht glauben, selbst bei so einem Mann mit so einem harten Herzen. Ich habe endlich Gelegenheit gehabt, meinen 14. Enkel, der vor einigen Wochen geboren ist, auch zu besuchen. Da die im Ausland leben, das heißt in der Schweiz, ist das immer ein weiter Weg. Und da sieht man das nicht so. Und ich habe es dann benutzt, im Urlaub den kleinen Enkel im Arm zu halten. Und das ist ja wirklich süß. Die Fingerchen und die Füßchen und die Äuglein und die Öhrlein und das Näslein und so fort, das Mündlein. Man kann das ja nicht genug bewundern. Das hätte ich als junger Mann nie geglaubt, dass ich das mal toll finde. Für euch junge Leute, das kommt alles noch. Jetzt stellen Sie mal vor, ich sehe den nicht so oft, weil die Entfernung ein bisschen weit ist. Vielleicht in 4 Monaten komme ich wieder dorthin in die Schweiz. Oder die kommen zu uns. Jetzt ist nur eine Fantasie, das ist nicht echt, sondern das ist nur mein Horrorbild. Ich nehme den Enkel wieder auf den Arm und der ist überhaupt nicht gewachsen. Der ist noch wie damals. Die Finger sind genauso süß und die Füßlein und das Öhrlein und das Näslein, das Mündlein, aber nicht gewachsen. Wissen Sie, ich würde einen Schreck kriegen, einen heillosen Schreck. Obwohl genau das gleiche Bild wie vorher. Aber wir sagen, das ist eine Missgeburt. Erlauben Sie mir, das so hart zu sagen. Es ist doch unsere Natur zum Wachsen. Das ist doch klar. Da muss doch zunehmen. Das ist doch ganz selbstverständlich. Es kann doch nicht einfach bloß so bleiben. Man muss wachsen. Ganz selbstverständlich ist das. Bloß bei Christen gibt es dauernd solche Missgeburten. Wissen Sie, dass das die Not der Christen ist? Glücklicherweise nicht bei meinen Enkeln, sondern bei uns Christen, bei uns allen. Ich weiß auch nicht, warum diese große Selbstzufriedenheit über unseren Gemeinden liegt. Ich habe doch alles. Ich habe doch alles getan. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich muss nichts mehr tun. Man lehnt sich befriedigt zurück. Ich bin doch Christ geworden. Und interessanterweise, diese Trägheit findet man am allermeisten bei Menschen, die es sonst ganz genau nehmen, auch etwa mit einem entschiedenen Christentum. Die sagen, ich habe mich doch mal vor 4 Jahren auf einer Freizeit für Christus entschieden. Ist doch okay. Alles okay. Lehnt sich zurück. Ich bin doch gut. Ja, was ist mit dem Wachstum? Aber das Wachstum, was ist Wachstum? Ich habe doch Christus ergriffen. Ich bin doch Christ, doch alles gut. Woher das kommt? Vielleicht kann es ja sein, dass wir manchmal heute zu einseitig das Evangelistische betonen. Sie wissen, wie mein Herz dort brennt in unserer gottlosen Zeit, in der ja jede Gotteslästerung ungebremst vorwärts marschiert und wo so viele Leute am Glauben irre werden. Da ist ganz wichtig, dass man Menschen hilft, aus dem Zweifel raus zum Glauben, Christus anzunehmen. Ist ja ganz wichtig. Ich bin froh, dass Billy Graham immer gesagt hat, das ist der erste Schritt, das sind 10%. Nachher kommen 90%. Ich weiß nicht, ob man es in Prozent verteilen kann. Sondern wenn ich einmal den Weg beschritten habe und Christus erkannt habe, wie viel mehr muss ich jetzt darum ringen, ihn noch viel mehr zu erkennen. Und es müsste diese Dynamik, von der wir vorher gesprochen haben, diesen Drang nach mehr, nach Wachstum, müsste eigentlich über jeder unserer Versammlungen liegen, über jedem Hausbibelkreis, über jeder Mitarbeitergruppe. Und immer wieder die Frage, wie können wir das eigentlich machen, dass wir tiefer eindringen und mehr vom Geheimnis Christi erkennen. Wenn wir uns mal mit dem Apostel Paulus vergleichen wollen, der ist uns ja haushoch überlegen. Was war das für ein Stratege des Reiches Gottes? Was hat er für Gedanken fassen können? Wir sind ja armselige Waisenknaben. Und wie sagt er? Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Ich jage ihm aber nach. Ich will es doch ergreifen. Ich will immer mehr erkennen und immer mehr von Christus haben. Ich habe in meinem Urlaub ein Buch gelesen, das ich nicht kannte, von dem bekannten Oswald Chambers. Gibt es noch ein Buch, das heißt, woher kommt meine Hilfe? Neben seinem verbreiteten Andachtsbuch. Und da habe ich einen Abschnitt drin gelesen, der hat mich ungemein angesprochen. Ich dachte, ich erzähle Ihnen das einfach mal so, wie es auf mich gewirkt hat. Und da sagt Chambers, er sei bei vielen, da war ja Soldatenseelsorge im Ersten Weltkrieg in Ägypten, in Palästina, wo er auch gestorben ist, 1917, er sagt, viele Christen machen sich einen unheimlichen Stress mit einer ganz besonderen Leistung, die sie für Gott vollbringen wollen. Und an dieser Riesensache zerbrechen sie schier und sie sind nachher furchtbar enttäuscht. Und Schemper sagt, war das nicht bloß dein frommer Wahn? War das nicht bloß deine übersteigerte Religion? Hast du das wirklich von Gott gehört? Ja, doch, ich will doch für Gott was Großes machen. Ich will für Gott etwas ganz Besonderes machen. Das war doch dein Ehrgeiz. War doch nicht von Gott. Oder hat dir das Gott befohlen? Fragt Chambers. Ich habe mir so Eindruck gemacht, weil ich sicher denke, da ist bei vielen von uns einiges falsch. Wir machen uns manchmal einen falschen Druck. Und deshalb interessiert mich jetzt zuerst die Frage, was will eigentlich Gott von uns? Was will er wirklich? Woher weiß ich das denn, was Gott will? Ganz einfache Antwort. Aus seinem Wort. Ja, wo kriege ich Gottes Wort? Aus der Bibel. Aha. Und was sagt er in der Bibel? Das sagt er, was sein Wille ist. Aha. Und das ist ein Befreien, dass Gott gar nicht große Dinge sagt, sondern die ganz alltäglichen Dinge meines Lebens. Da kann ich Gott ergreifen, da kann ich das Leben, da wird das Wachstum sichtbar meines Glaubens, da wird die Bewährung auf dem Testprüfstand sein. Ob ich wirklich mit meinem Herrn lebe. Darum mein erster Punkt aus unserem Abschnitt. Was ist das erste Kennzeichen des Wachstums des Glaubens? Dreh dich doch nicht dauernd um dich selbst.
Dreh dich doch nicht dauernd um dich selbst. Also, wissen Sie, mir geht's ja jetzt selber so, wenn jetzt wieder der Ernst des Lebens anfängt nach den schönen Urlaubstagen, dreh dich nicht um dich selbst. Also ich muss jetzt meinen Kopf zusammen haben und da stehen einige wichtige Dinge drauf. Und nächste Woche ist gedrängt voll und da ist dies und das zu tun und so weiter. Wir sind ja so erfüllt von unseren Aufgaben. Dreh dich nicht um dich selbst. Paulus sagt, ich ermahne euch, wache Christen und geistlich reife Christen erkennt man daran, dass sie trotz aller Arbeitsfülle sich nicht mehr um sich selber drehen, sondern um den, der neben ihnen sitzt. Wie sind Sie heute Morgen hergekommen? Haben Sie noch Kapazität frei, Tragkraft? Da sagen, ich möchte mal vom anderen einige Lasten mittragen. Sie kennen doch die urchristliche Gemeinde. War eine Gemeinde, die uns durch ihr herzliches, liebendes Gemeindeleben ganz besonders anzieht. Und was war das Kennzeichen dieses Gemeindelebens? Ein reifes Christenleben, nicht ich bezogen, wo einer für den anderen stand. Und deshalb gefällt mir das so, dass Apostel Paulus in diesem Brief in die Thessalonicher das als erste Mahnung mitgibt. Kümmer dich doch um andere. Und ich will jetzt auch für die sagen, die heute Morgen mit ganz vielen Nöten hergekommen sind. Wissen Sie, dass da ein ganz großer Segen drin liegt. Aus dem Dienen kommt viel Freude. Und Gott beschenkt uns am meisten, wo wir uns für andere verströmen. Und gib dich doch für andere hin. Und das ist da erwähnt, was wir tun sollen. Da sind zuerst die Kleinmütigen genannt. Das sind Leute, die haben einfach Angst. Und sie wissen, wie das mit der Angst ist. Die muss man bei der Hand nehmen. Und vielleicht begleiten in einer schwierigen Krankenzeit. Und abends nochmal anrufen, kleinmütig. Dann die Schwachen. Die sind labil, vielleicht auch seelisch labil. Nehmt euch derer an. Seid geduldig gegen jedermann. Seid nicht hartherzig. Bezieht sich ganz besonders auf die Gemeinde. Es ist ein ganz wunderbares Feld, wo man miteinander helfen kann. Eine Gemeinde ist ja ein interessantes Lazarett, so eine Station, wo viele zu kurz gekommene und verzweifelte unsere Zuflucht suchen. Und wunderbar, einer darf dem anderen helfen. Und das ergibt sich einfach so aus den persönlichen Begegnungen heraus. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie es heute erleben, wieder in der wunderbaren Gemeinschaft, wie das ist. Ich darf einen anderen tragen. Ich darf sagen, ich denke an dich und ich bete für dich. Und du darfst dir meine Not erzählen. Und ich will da sein und du darfst das mir sagen. Steht auch ein Wort vom Ermahnen drin. Also das fällt uns manchmal schwer, weil niemand will eine Ermahnung hören. Es ist manchmal nötig in der Gemeinschaft. Und dann müssen sie es auch durchhalten, auch ihren eigenen Kindern gegenüber. Auch wenn die ein halbes Jahr gegen sie Terror machen. Sie müssen sagen, das ist nicht recht. Tun sie es dennoch mit Liebe und mit Geduld. Steht ja hier. Aber wir müssen doch der Unordnung wehren. Aber wir wollen selber auch Kritik annehmen, wenn uns andere zurechtweisen müssen. Haben Sie überhaupt jemanden, der sich bei Ihnen erlauben darf, Sie zu kritisieren? In diesen Sommertagen war es auf dem Bodensee passiert, dass da nachts so ein großer Sturm aufkam. Nach einem Feuerwerk bei Konstanz. Und da hat es pressiert. Da mussten die Boote schnell den Hafen von Konstanz anlaufen, damit sie bei den hohen Wellen nicht umgeworfen werden. Und ein Boot hat ja den Hafen verfehlt und ist schrecklich. Sind die Insassen verletzt und ich glaube einer ertrunken. So furchtbar kann ein Sturm sein. Und das wurde mir zum Bild, wie es ist mit dem Leben. Ich hätte meinen Glauben nie leben können, auch in meinen zurückliegenden Lebensjahren, wenn ich nicht in all den Jahren meines Lebens immer wunderbare Gemeinschaft gefunden hätte. In einem Bibelkreis, in einem Mitarbeiterkreis, in einem Bruderkreis. In der Gemeinschaft einer großen Gemeinde. Das ist ein Hafen, wo man in den Stürmen Zuflucht findet. Und wenn über ihn die Wellen zusammenschlagen, dann sagen sie, ich habe einen Hafen. Ich habe die Gemeinschaft von Menschen, die für mich beten, die für mich sorgen und die mich lieb haben und die mich tragen. Und das ist wunderbar. Schließ dich doch ein in diese Gemeinschaft. Dreh dich nicht mehr um dich selber. Das ist das erste Zeichen eines geistlich wachsenden Christen. Eines, der Fortschritte macht. Was ist das zweite? Wachstumszeichen. Schluss mit Trauer und Verzagtsein. Also manchmal hat man ja den Eindruck, als ob Trauer, Klagen und Jammern fast ein frommes Kennzeichen wäre. So viel wird in christlichen Kreisen oft, ach ja, ich hab's ja so schwer und es ist alles so schlimm und es ist so traurig und die Welt ist so böse und die Sünde in meinem Leben. Man kann ja so klagen und das klingt wahnsinnig fromm, wahnsinnig fromm. Aber hier steht das Gegenteil da, da steht da, wir sollten fröhlich sein. Ja, wie kann man denn das machen, fröhlich sein, wenn man morgens aufwacht? Ich denke, es geht fast allen so. Dann krampft sich schon das Herz zusammen, weil man weiß, welche Schwierigkeiten das. Manche, die haben schon Angst, wenn sie die Post aufmachen. Und da gibt es ja ganz, ganz schwere Nöte. Ich trage viele Nöte mit und sie drücken mir das Herz ab. Es ist so ungemein schwer, was heute an Leid von Menschen getragen wird. Was furchtbares Unrecht heute geschieht. Was Menschen aushalten müssen, ohne dass man sich wehren kann. Und da gibt es so furchtbare Not in unseren zerbrechenden Familien, dort wo Wirtschaftsunternehmungen untergehen, wo Menschen sagen, mir geschieht so bitteres Unrecht. Wie soll ich denn fröhlich sein können? Wissen Sie, woher die Freude kommt? Sie kommt nie aus der Betrachtung meiner natürlichen Augen, nicht das, was ich hier sehe. Beim Christen ist die Freude eine Frucht des Heiligen Geistes. Ja, wie kommt das? Weil Sie am Morgen Christus vor Augen haben. Ja, den habe ich aber gar nicht vor Augen. Ja, da müssen Sie die Bibel zur Hand nehmen. Ich kann mich beim Beten in meiner persönlichen Stille nicht konzentrieren, wenn ich auf die Knie gehe. Ich weiß nicht, welches Mittel Sie brauchen, wo Sie sich konzentrieren können. Auf die Zwiesprache mit Gott, wo Sie hören, wenn Sie ohne Bibel lesen den Tag hineingehen, werden Sie Christus nicht vor Augen haben, wird Ihnen auch keine Freude da sein. Dann werden nur Menschen Sie im Griff haben und werden Sie ängstigen und jagen. Sie müssen Christus vor Augen haben. Ich habe in diesem Urlaub mich mit Paul Gerhard beschäftigt, wie gelesen von ihm, ob überhaupt einer unter uns ist, der 44 Jahre seines Lebens warten muss, bis er die erste Anstellung bekommt. 44 Jahre ohne Anstellung, Berufsanstellung. Und vorher ist ihm noch der ganze elterliche Besitz, seine Scheune und sein Wohnhaus in Gräfenhainichen angezündet worden von den Schweden. In einem Terrorangriff. Alles verloren. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben? Oh, die Anstellung, die Lieder hat er alle gedichtet vor seiner ersten Anstellung. Selbst das Lied "Befiehl du deine Wege" ist nicht, wie man es so gern erzählt, gedichtet worden, seiner Frau zu lieben, so sind alle schöne Märchen. Das hat er gedichtet, bevor er geheiratet hat. Er konnte ja gar nicht heiraten, bevor er bald 50 war, weil kein Geld da war. Das Lied hat er gedichtet. Ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst. Sehen Sie, so glaubenslos sind wir geworden. Wir haben Christus nicht mehr vor Augen. Das Lied "Fröhlich soll mein Herz springen". Und immer wieder, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Und er hat doch das von dem Christenkreuz gewusst. Da hat er gesagt, Christenkreuz hat seine Maße und muss endlich stille stehen, wenn der Winter ausgeschneit, tritt der schöne Sommer ein. Also wird auch nach der Pein, wer es erwarten kann, erfreut. Alles Ding wird seine Zeit. Gottes Liebe in Ewigkeit. Sie brauchen den Blick des Glaubens. Schwermut. Schwermut ist zu einem ganz großen Stück auch unsere Natur des Leibes. Dass ich das mal sage, ich weiß um alle schweren Krankheitssymptome. Ich will hier nicht medizinische Diagnosen geben. Aber man braucht immer wieder einen Ruck und einen Stoß, damit man sich sagt, ich will auf Christus sehen, ich will auf Christus schauen. Seid alle Zeit fröhlich, weil ihr in Christus geborgen seid. Dietrich Bonhoeffer hat in der Einzelhaft Pfingsten gefeiert. Es wurde ihm schwer. Ohne Gemeinschaft. Und dann schreibt er, und da war das Lied von Paul Gerhardt. Du bist ein Geist der Freude, der Heilige Geist, ein Geist der Freude. Du bist ein Geist, der lehrt, wie man recht beten soll. Der Heilige Geist ist der große Mutmacher. Ich kann Ihnen auf Ihre großen menschlichen Rätsel oft auch leider keine Antwort geben. Ich gestehe es Ihnen freimütig. Aber ich sage, dass Christus Sie in seiner Hand hat. Und dass keine Not größer ist als die Macht Jesu Christi, der Sie lieb hat. und der in ihrem Leben alles zum Besten wenden will. Blicken Sie auf ihn und vertrauen Sie sich ihm ganz fröhlich an. Und in diesem Zusammenhang steht da, dämpfe den Heiligen Geist nicht. Ich möchte dieses Thema jetzt nicht erschöpfend behandeln. Es ist sicher so, dass manche zu viel mit dem Feuerlöscher rumrennen und auch zu viel dämpfen beim Heiligen Geist. Und alles, was da entflackert, löschen wollen. Aber das Wunderbare ist, der Heilige Geist zeigt ja nach den Beschreibungen des Paulus, Geist der Freude, das ist die Frucht des Heiligen Geistes, und im Lied Paul Gerhardts und wo und überall das beschrieben ist, im Leben darin seine Kraft, dass er uns das Feuer des Glaubens entzündet, dass er uns den Christusblick frei macht. Da können Sie nicht genug Feuer des Heiligen Geistes haben. Wir haben ja auch schon so Sachen gehabt, dass plötzlich im Gottesdienst einer aufstand und hier vorne hinstand, sich auf den Heiligen Geist berufen hat. Dabei war das ein kleinkarierter Geist, der uns hier auf sein Kommando hören lassen wollte. Das ist nicht der Heilige Geist. Da gibt es heute manches Überspannte. Deshalb sagt der Paulus, prüft alles und das Gute behaltet. Ich wünsche aber, dass in Ihrem Leben der Geist Gottes so wirken kann und so feurig brennt, dass der Glaubensblick auch noch da ist, wenn Sie sterben, dass Sie nicht sagen, ich will am liebsten unbewusst sterben. Das ist ja heute so ein frommer Trost. Sondern wie hat der Philipp Spitta gedichtet? Dass ich fröhlich ziehe hinüber. Dass die Freude auch noch in den letzten Atemzügen meines Lebens da ist. Die Freude an Jesus, der mich trägt und der mich hält und der mein Herr ist und der mich liebt, die Freude will ich haben. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Wenn Sie diesen Blick haben, dann können Sie bloß staunen, danken für die Wunder des Herrn, der Sie überschüttet mit Gutem. Also es war mein zweiter Punkt des Wachseins, Wachsens. Im Glauben, wir haben gesagt, nicht mehr Trauer, Schluss mit Trauer und Verzagtheit. Keine Schwermutsgedanken mehr. Lasst sie vom Glaubensblick überwunden sein. Und noch das Letzte, jetzt kommt das mit den geheiligten Sehnsüchten. Ich will das jetzt nicht verbreitern. Ich glaube, es genügt, wenn ich es kurz andeute. In uns schlummert ja eine unheimliche Macht. Ich glaube, in diesen Tagen, wo man so viel darüber redet, was in Menschen vorgeht, wenn sie so schreckliche Verbrechen an Kindern tun, ist nicht das Kinderpornografie schlimm, Pornografie ist überhaupt schlimm. Und die ganzen Gedanken der Begehrlichkeit sind furchtbar. Wir wissen es doch aus unserem Herzen, da spricht ja keiner in der Diskussion drüber. Wie kann ich meine Sinne, die oft so schrecklich unheimliche Züge haben, jetzt reden wir nicht bloß um Sex, jetzt reden wir aber von etwas ganz anderem, vom Hochmut. Vom Geiz, genauso schlimm. Vom Neid und von dem Hassgedanken, der in mir wohnt. Es kann uns doch ganz besetzt haben, die Geldliebe und was alles an furchtbaren Dingen mein Herz bestimmt. Das sitzt so tief in mir drin. Jetzt muss das Wachstum sich des Glaubens, das Wachstum, auch wenn ich mich für Christus entschieden habe, sich darin zeigen, dass Herz und Sinne geheiligt werden. Was ist ein Heiligen? Das ist ein Tempel. Aber wir halten ja nicht viel von äußeren Tempeln, von Gebäuden, sondern dass unser Leib, unser Leben eine Wohnung des ewigen Gottes wird hier in dieser Welt. Dass Christus in unseren Herzen wohnt. Da, wo vorher die trüben und hässlichen und schmutzigen Gedanken im Kopf gingen. Mir fällt wieder auf, wie oft Paul Gerhardt von den Sinnen gesprochen hat. Von Herz und Sinnen. Da hat er es gewusst. Es muss ganz, ganz, ganz tief in mir drin sein. Wie kriege ich das hin? Indem ich mein Herz und meine Sinne reinige und heilige. Das ist wunderbar. Das ist ein Geheimnis Jesu. Er hat Macht selbst über die finstersten Gedanken. Ich habe Menschen kennengelernt, die richtig ganz schrecklich verdreht waren. Und die hat Christus gereinigt und geheiligt. Ich brauche täglich diese Reinigung und Heiligung. Ich darf auch nicht mit Feuer spielen, sonst geht da wieder alles schief. Dass er mich innerlich heiligt bis in die Tiefe meiner Gedanken hinein. Dass ich in der Gegenwart Gottes mich ihm zur Verfügung stelle. Ich brauche geheiligte Sehnsüchte. Das ist auch was Schönes. Dass mein Leib eine Begehrlichkeit hat. Ich möchte sie nur auf schöne Dinge richten. So wie wir es bei Ter Stegen gesehen haben. Der sie alles in der Gottesfülle findet. Da, wo mein Leben ja herkommt. Der nicht am äußeren Geschaffenen hängen bleibt. Sondern der Lebensmittel, der Quelle des Lebens, Jesus Christus. Und wenn wir wachsen, wir wollen in die Tiefe wachsen. Man redet halt so viel vom zahlenmäßigen Wachsen, das ist Unsinn. Es geht beim Christen immer darum, dass wir in die Tiefe, in die Wahrheit, immer mehr mit Christus zusammenwachsen, immer mehr mit ihm verbunden sind und immer enger mit ihm leben, unser Leben immer tiefer mit ihm führen. Und er uns bestimmen kann. Jetzt wird unser ganzer Alltag mit hineingenommen. Und das ist so schön bei den Worten, die da Paulus gebraucht. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Bei meinen Schränken jetzt nach so vielen Jahren Familienleben, da ging schon manches drüber, da blättert außen das Furnier ab. Das ist bloß außen drauf geklebt. Wissen Sie, das Kirschbaum oder was das ist. Dahinter kommt das Schwarzwald-Tannenholz raus. Furniert. Beim vielen Christsein ist so, kratzen Sie, wie kommt gleich wieder das andere raus, der alte Mensch. Das muss durch und durch, Gottes Friedens, heilige euch durch und durch, dass euer Geist ganz samt Seele und Leib, das Herz und Sinnen in der Tiefe unseres Lebens geheiligt sind, unversehrt, unsträflich, bis Christus kommt. Das ist Datum. Unser Blick, ich sehne mich und freue mich auf das Kommen Jesu und dann will ich ihm entgegengehen. Und freue mich und will bereit sein mit allem, was ich tue. Es soll in meinem Leben nichts mehr drin sein, was der Wiederkunft Jesu entgegensteht und was vor ihm verborgen werden muss. Da oben sehe ich immer beim Predigen so schön die Orgel und da oben sind die Metallpfeifen, die Holzpfeifen. Das ist dann toll, wenn dann die Frau Rieger den, wie sagt man da, den Dampf reinlässt oder die Luft nicht. Dann fangen die mit den herrlichen Tönen zu klingen. Wie wunderbar ist das, wenn in ihrem Leben auch ihr Leib zur Entfaltung. Und der Leib ist nicht bloß ein Käfig. Das ist ein Quatsch. Der Leib ist ein Gottesinstrument, ein heiliges Instrument. Denn ich habe zur Ehre Gottes meine Seele und mein Herz. Ich darf mich freuen an meinem Gemüt und darf dem Herrn danken, dass er das alles gebraucht, um ein Loblied draus zu machen, einen herrlichen Choral der Freude und des Dankes zu machen. Treu ist der, der euch ruft, der Herr, der euch gerufen hat. Er wird's auch tun. Und vor Ihnen liegen jetzt großartige Entdeckungen. Amen. Und nun singen wir noch von Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Die letzten Verse, wo Paul Gerhard vom Wachsen spricht und vom Grünen, bis uns der Herr heimholt. 371, 13 bis 15. Lieber Herr Jesus, du hast uns gerufen und wir haben deine Güte und Liebe schon vielfach erfahren. Und jetzt wollen wir dieses Bild vor Augen haben, dein Wort im Ohr und im Herzen tragen, das uns nichts mehr niederdrücken kann. Wir wollen dich darum bitten, dass du uns durch und durch heiligst und in Besitz nimmst unsere Sinne, unsere Gedanken und unser Herz. Vor dir legen wir nieder, was unrecht ist, und bitten, dass du in deiner Vergebung es ganz von uns wegnimmst, dass wir frei werden und brauchbar. Und dann wollen wir voll Dank und voll Freude und voll Mut auch auf andere zugehen und sie teilhaben lassen an der großen Freude, die du uns schenkst. Wir danken dir jetzt auch für die Gemeinschaft, in die du uns hineingestellt hast. Wir freuen uns an all den Menschen, die uns heute begegnen, auch hier in deiner Gemeinde. Herr, segne jetzt all die Gruppen und Kreise, wenn sie sich wieder versammeln. Und schenke du dies Wunder, dass wir alle die sehen mit ihrer verborgenen Not. Und gib du jedem Unerschrockenheit und Mut, auch abzuladen, was ihn bedrückt und traurig macht. Und wir danken dir, dass wir Freude vermitteln können. Wir möchten dich bitten, dass du diese Freude auch den Kranken und Alten gibst, die jetzt nicht unter uns sein können. Die, die sich rüsten auf die letzte Wegstrecke, dir in der Ewigkeit zu begegnen. Mach sie fröhlich in der großen Erwartung deiner himmlischen Herrlichkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Ich habe noch ein paar Dinge bekannt zu geben. Wir haben einen neuen Gemeindebrief. Darf ich die Helfer vom Gemeindedienst bitten, nachher die Gemeindebriefe drüben im Clubzimmer mitzunehmen. Und wer von Ihnen dran interessiert ist, die liegen hinten aus. Bibelstunde beginnt jetzt wieder. Die anderen Kreise, Sie sehen das alle in dem grünen Notizenzettel. Da will ich jetzt gar nicht mich verlieren. Heute ist kein Newcomer-Treff, das Einzige, was nicht richtig ist im Notizenzettel. Nächsten Sonntag ist Newcomer-Treff. So ist richtig, gell? Gerhard, wo bist du? Ja, nächsten Sonntag. Wie es dann im nächsten Sonntag drinsteht. Hinten liegen noch die Gebetskärtchen von der Sabine Flath, die mit dem OM-Schiff rausgeht. Die hatten wir damals bei der Aussendung nicht da. Ich bin ja ganz bewegt, dass gestern der amerikanische Außenminister nur deshalb da geblieben ist, um die Familie Flath in dem Chemischen Institut zu besuchen. Freuen wir uns immer, dass die Sabine freigegeben wurde für ihren zweijährigen Dienst hinaus in der weiten Welt im Missionsdienst. Liegen dort die blau umrandeten Kärtchen. Dann noch zum Opfer will ich sagen, die Frau Lubow, die im zweiten Gottesdienst ist, die war in Mosambik. Und ich habe eine Fülle von Berichten angetroffen. Ich habe mich so gefreut, was hier möglich ist. Da ist ja die Christine Hoffmann, die hat sich hier mal vor Jahren, vor einem Jahr war ich verabschiedet, die hinausgegangen ist, der so eindrücklich in der völlig verlassenen Gebiet dort in Nordmosambik, wie sie dort in ganz verlassenen Gegenden ihre Gesundheitsausbildung macht von diesen Helfern, wie sie täglich bis zu 250 Patienten betreut, die sonst überhaupt keine medizinische Versorgung haben. Jetzt kann ich es Ihnen nicht vorlesen, aber es genügt. Dafür wollen wir heute unser Opfer geben, für diese große und wichtige Arbeit in Mosambik, die dort geschieht durch die Mitarbeit. Der Dr. Leikauf, der da draußen ist, die Almut Krückels in der Landwirtschaft, die Roses, die dort eine große Versorgungsarbeit tun und verschiedene andere Mitarbeiter unserer christlichen Fachkräfte. Vielen Dank für Ihr treues Mittragen. Ich will noch zwei Trauungen mitteilen, die stattfinden, aber nicht hier in unserer Kirche. Die erste Trauung von früheren jungen Leuten aus der Jugendarbeit, das ist Dorothee Strinz, Sportpädagogin, und Horst Lüders, Dachdeckermeister aus der Hohenheimer Straße 34, das ist die Trauung am Samstag um 16 Uhr in der evangelischen Heiliggeistkirche in Dägerloch. Und dann freut mich auch ein anderes Paar, das in Molbronn getraut wird am nächsten Samstag, Tobias Dörroch aus Esslingen und Magdalene Spalleck aus Kornwestheim. Und da freuen wir uns mit den Brautpaaren und wünschen denen, dass das wahr wird, dass der Gott des Friedens sie heiligt durch und durch. Und wir wollen um den Segen des Herrn bitten, dass er es auch mit uns allen tue. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.